Wir wollen uns heute noch mal mit dem Elia beschäftigen, bevor wir ab nächsten Sonntag unsere Weihnachtsreihe starten und im Dezember dann bis zum letzten Sonntag noch über das Kommen des Herrn Jesus uns Gedanken machen. Am letzten Sonntag dann wieder, so wie der Herr es führt, werden wir wieder den Elia dann auch noch mal betrachten. Und heute schlagen wir dazu wieder ganz neu das erste Königsbuch auf, das 19. Kapitel. 1. Könige 19. Nun haben wir eine ganze Zeit schon den Elia begleitet. Das ist ja nun das Wertvolle an den ganzen Berichten des Alten Testamentes. Ich muss das sagen, weil ich weiß, dass manche das Alte Testament gar nicht lesen. Und das ist schade, denn ihr verpasst unwahrscheinlich viel für euer Leben. Trost, den der Herr euch geben kann und möchte, wenn ihr selber auch darin lest. Wenn ihr die Geschichte des Alten Testamentes lest, dann werdet ihr geführt wie Kinder Gottes durch Höhe und Tiefe hindurch mit Gott leben, bis ihr erhalten werdet, getröstet werdet und gestärkt werdet. Und unser Elia, der ist gerade in so einer Situation, dass er, so würde wir heute sagen, down ist, also ganz am Boden liegt. Wir haben ihn ja nach seinem großen Sieg auf dem Berg Karmel vorgefunden, unter einem Ginsterstrauch liegend, wo er sterben wollte. So kann ein Kind Gottes auch denken. Aber ein Kind Gottes ist eben ein Kind Gottes, deswegen wird es auch vom Herrn Jesus da nicht alleine gelassen. Sondern es wird gespeist, es wird gestärkt und darf dann 40 Tage und Nächte in der Kraft des Herrn gehen bis zum Horeb, wo nun der Herr ihm begegnet und wo er ihm sich offenbart, mit sanfter Stimme ihn anspricht und ihm ganz neu seinen Auftrag zeigt. Das ist bis zum heutigen Tag die Erfahrung aller Kinder Gottes. Deswegen sind wirklich alle Kinder Gottes getröstet. Der Herr Jesus lässt keins seiner Kinder ungetröstet. Er ist nicht ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter. Ganz und gar nicht. Er kümmert sich um seine Kinder. Und wir wollen heute lesen, wie der Elia auf diesem Weg, den er nun auch weitergeht, vom Herrn hier geleitet und geführt wird. Und dazu fangen wir ab Vers 15 an, 1. Könige 19, ab Vers 15 zu lesen. Genau. Also ab Vers 15 lese ich uns vor. Aber der Herr sprach zu ihm, zu dem Elia: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Das ist etwas für Menschen, die Gott nur als den Gott der Liebe sehen, der gar nicht richten darf und soll und kann und einfach nur dazu eigentlich da ist, dass er vergibt. Das ist seine Aufgabe. Deswegen kann ich jederzeit zu ihm kommen und darf jederzeit erwarten, er muss ja auf mich hören, weil er genau deswegen gekommen ist, um zu lieben, zu vergeben, um mir zu helfen. Wenn wir so über Gott denken, dann haben wir ein völlig falsches Gottesbild. Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist, dem man begegnen kann als Richter, der töten kann. Wirklich töten kann. Schenkt Leben, aber er tötet auch. Er ist ein Richter, er ist zu fürchten. Und das ist etwas, was mit zu den Aufgaben von dem Elia gehörte, dieses Gericht Gottes anzukündigen. Und er hat es ja in der Hungersnot getan, aber auch hier ist die Rede davon. Es steht Vers 18 und folgende weiter. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Jetzt lesen wir, wie der Elia weiter seinen Weg ging. Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Safats, der pflügte mit 12 Jochrindern gespannen vor sich her. Und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen. Er hat also verstanden, dass Elia ihn berufen hat, ein Prophet zu werden. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm: Geh hin und kehre wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Ich will hier am Anfang kurz noch mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für das Alte Testament. Wir sind ja die Einzigen, die schwere Zeiten erleben. Wir sind ja die Einzigen, die manches Mal unser Leben gar nicht verstehen können. Sondern wir gehen einher mit ganz vielen von deinen Kindern, die ähnliche Dinge erleben. Und hier der Elia erlebt auch so eine ganz schwere Zeit. Wir sehen aber auch und hören von ihm, wie du ihn weiter führst und wie er weiter seinen Weg geht. Nun hilf uns zu hören und zu lernen von dem, was wir gelesen haben. Herr, dein Wort ist pures Gold. Es ist kostbarer als Edelsteine. Du schenkst, dass wir genau so damit umgehen, dass wir jedes Wort, welches du uns weitergeben möchtest, begierig aufnehmen und darüber nachdenken. Herr, wir müssen zu unserer eigenen Schande bekennen, dass wir manchmal Dinge bedenken und darüber nachdenken und uns den Kopf zerbrechen. Und dann kommt aber gar nicht viel dabei heraus. Bei deinem Wort kommt viel, wunderbar viel heraus. Und darüber denken wir leider gar nicht so oft nach. Vergib uns, Herr. Es ist wirklich pures Gold und wir bitten dich, hilf uns, es zu hören, wie ein Jünger hört. Leide du uns und nimm uns an die Hand durch deinen Heiligen Geist, weil wir von uns aus gar nicht in der Lage sind, dir zu begegnen und dein Wort aufzunehmen und Veränderung auch zu haben. Verändere du uns, Herr, durch dein Wort und durch deinen Geist. Nun danke wir dir, dass wir auf dich blicken dürfen und dir vertrauen dürfen. Befehle uns in deine Hände. Amen. Wie geht eigentlich Gottes Werk weiter voran? Diese Frage, die kann man sich zwischendrin schon auch stellen, wenn man die Geschichte des Elia vor Augen hat. Seine Lebensgeschichte. Gott beruft ihn. Und er lässt sich wirklich auch rufen. Und er geht den Weg und lässt sich vom Herrn gebrauchen. Nun ist er durch schwere Zeiten gegangen, hat schwierige Aufgaben auch mit Gottes Hilfe meistern dürfen. Aber wie geht das Werk weiter? Vielleicht sagt er jetzt. Das muss ich ja bedingt wissen. Für mich ist wichtig, mein Werk weitergeht. Ja, so ist es ja manchmal bei uns, dass wir unser Leben und das Leben und das Werk Gottes noch gar nicht so miteinander in Verbindung bringen, wie Gott es tut, wenn er uns errettet. Wenn wir Kinder Gottes sind, also wenn wir hier sitzen und sagen, wir gehören zu Jesus, dann ist das Werk Jesu unser Werk. Nicht im Hinblick auf die Sühnung, das Erlösungswerk, aber im Hinblick auf das Werk des Reiches Gottes. Dann ist das unser Anliegen. Dann sind wir Teilhaber an diesem Reich und haben ein Interesse. Wenn nicht, dann ist es unter Umständen so, dass wir noch gar nicht wiedergeboren sind, dass wir eigentlich nur Christsein leben, nach versuchen zu machen, aber nicht wirklich auch ein Anliegen haben. Das Anliegen kommt durch den Heiligen Geist in der Wiedergeburt in unser Herz, dass wir mit Jesus verbunden sind und was Jesus möchte und was ihm ein Anliegen ist, unser Anliegen. Das ist Gottes Werk in der Errettung. Und ich möchte das hier als Einleitung so ein kleines bisschen voranstellen, denn wir befinden uns hier in einer Situation, wo der Elia an dem Ende seines Dienstes kommt. Und jetzt ist ja die Frage schon eine, die gestellt werden darf, wie geht es denn dann überhaupt weiter? Was kommt denn danach? Muss überhaupt was danach kommen? Ja, wenn Gott sein Werk erhalten möchte und den Erlöser bringen möchte, so wie er ihn angekündigt hat, muss das Werk weitergehen. Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter für das Werk? Hier bekommen wir darüber auch Auskunft. Und diese Auskunft ist eine ganz, ganz wichtige Auskunft für uns. Denn wenn wir wirklich das Vaterunser von Herzen beten, dann beten wir ja auch, dein Reich komme. Also wir haben ein Anliegen dafür. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jetzt interessiert es uns. Wie geht es überhaupt, dass Gottes Reich kommt? Was macht Gott heute? Denn um dieses Reich nun auch, dieses kommende Reich, um es auch voranzuführen. Und hier in unserem Text finden wir es beschrieben, was Gott tut, um sein Reich voranzuführen, um es zu erhalten. Zum einen kümmert er sich selber darum. Aber er hat dann auch Mitarbeiter wie den Elia, die sich darum kümmern. Oder den neuen Schüler, den Elisa, der sich auch darum kümmert. Diese drei Punkte, die wollen wir uns heute Morgen hier auch einmal näher betrachten. Also, wie geht es überhaupt weiter? Ich hoffe, dass ihr jetzt in eurem eigenen Leben, wenn ihr euch die Frage stellt, diesen Segen auch vor Auge habt. Wenn ich zu Jesus gehöre, ist mein Leben ja die Angelegenheit Jesu. Also ist es für mich eine ganz wunderbare Sache, dass ich jetzt auch hören darf, wie Jesus mit seiner Angelegenheit umgeht. Das ist ja nun etwas, wo ich dazugehöre. Wie geht er denn damit um? Was macht denn der Herr, um nun auch sein Werk weiter voranzuführen? Wir haben es ja hier gelesen. Ihr könnt es nochmal auch selber euch vor Augen führen, indem ihr euch den Vers 16 nochmal anschaut. 1. Könige 19, Vers 16, wo der Herr dem Elia sagt, dass er den Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mechola, zum Propheten salben soll. Gott hat einen Plan. Wenn ich auf meine Pläne angewiesen wäre, das wäre schrecklich. Und bei euch ist genau dasselbe. Wenn ihr auf eure Pläne angewiesen werdet, also wenn mein Plan funktioniert, ist alles gut. Dann müsstet ihr aber vollkommen sein. Und ich müsste vollkommen sein. Ihr müsstet alles bedenken. Ihr müsstet alle Details müsst ihr wissen. Alles, was in eurem und in dem Leben auf dieser Welt geschieht, müsstet ihr wissen, um Pläne machen zu können. Niemand von uns kann das. Unsere Pläne gehen aus dem Grund auch nicht in Erfüllung. Aber wenn ich jetzt den Herrn Jesus Christus als mein Heiland kenne und sehe, wie er plant, dann entdecke ich in der Bibel und in der Weltgeschichte, dass seine Pläne in Erfüllung gehen. Er hat schon vor Grundlegung der Welt in Elisa als den Nachfolger des Elia gesehen und lässt ihn nun berufen. Und genau dies geschieht, auch der Elia beruft den Elisa. Es läuft alles nach Plan. Das kann nur ein Kind Gottes sagen. Alle anderen sagen, Moment mal, das ist aber schief gelaufen, das ist schief gelaufen, das ist schief gelaufen und das gefällt mir nicht. Und da bin ich gar nicht damit zufrieden. Aber es ist wie im Psalm 2 das mal so ausgedrückt wird. Ich möchte euch mit euch das vorlesen. Im Psalm 2, da haben wir so einen Gegensatz. Da haben wir auf der einen Seite den Herrn und seine Pläne und auf der anderen Seite die Pläne dieser Welt. Psalm 2. Da heißt es, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, die wollen gar nicht, was Gott will. Wenn jetzt jeder Mörder morden könnte, jeder Dieb einbrechen könnte, wenn Gott seine Hand ganz zurückziehen würde, ist dir was passiert? Das Leben wäre viel schrecklicher. Aber es gibt einen Herrn und seinen Ratschluss, Vers 7, Psalm 2. Unterstreicht euch solche Verse, wenn ihr in eurem Leben an Punkte kommt, wo ihr sagt, aber mein Plan und mein Leben, es ist jetzt in großer Gefahr. Dass ihr dann sagen könnt, Moment mal, hier steht, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Es gibt einen Ratschluss des Herrn. Einen Ratschluss des Herrn, der nicht nur irgendwann einmal gefasst wird, sondern der auch wirklich genau so in Erfüllung geht. Psalm 33, 11. Heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Einer plant. Der Planer kann und der auch alles zu dem Ziel bringen kann, welches er wirklich erreichen möchte. Das ist Theologie, aber das ist die einzige Möglichkeit im Leben zurechtzukommen, wenn unter mir alles zusammenbricht. Wenn ich erlebe, dass mir die Füße weggezogen werden, dann ist es die einzige Möglichkeit zu überleben, dass ich sage, aber der Herr wird tun, was ihm gefällt und sein Ratschluss bleibt bestehen. Alle anderen haben keine Hoffnung. Alle anderen können sich nur selber bedauern und bemitleiden und müssen sagen, wie schlecht geht es mir, wie schrecklich ist doch mein Leben. Während die den Herrn Jesus kennen, mit ihm leben, sagen dürfen, der Ratschluss des Herrn bleibt bestehen. Was er sich vornimmt, geht in Erfüllung. Und wenn ich auch jetzt gar nicht verstehe, warum gewisse Dinge passieren in meinem eigenen Leben, so darf ich daran festhalten und darf daraus für mich und mein kleines Leben ein herrlicher Trost haben. Ich möchte dich fragen, ob du diesen Trost Jesu annimmst. Es ist ja eine Sache, wirklich, es ist eine Sache, gar keinen Trost haben zu können und dann traurig zu sein. Aber es ist eine ganz schreckliche Sache, von Jesus Christus, von dem Sohn Gottes gesagt zu bekommen: Ich möchte dich trösten. Ich möchte dir zeigen, wie du leben kannst, wie du mit deinen Schicksalsschlägen umgehen kannst, wie du sie begreifen kannst als etwas, was mit zu meinem Plan gehört. Und dann zu sagen, interessiert mich gar nicht. Interessiert mich nicht. Wisst ihr, das ist dann wirklich ein Problem, wenn ich den Trost, den der Herr Jesus Christus mir gibt, nicht annehme. Wenn ich eben nicht die Bibel lese, wenn ich nicht seinen Ratschluss ernst nehme. Ich muss sagen, dass ich für mich aufgegeben habe, verstehen zu wollen oder zu können, was in meinem Leben passiert. Ich kann es nicht. Es gibt Dinge, die sind einfach zu verstehen, aber es gibt auch manche Dinge, die man gar nicht verstehen kann. Wenn ich jetzt davon abhängig wäre, dass ich alles verstehen muss und einordnen können muss in meinem kleinen Leben, kann ich nicht glücklich sein. Aber weil ich sage, der Ratschluss des Herrn ist es, der besteht. Und wenn er in meinem Leben etwas zulässt, dann hat er die Absicht, mich kaputt zu machen, mich zu ermorden, mir also nur das Leben schwer zu machen, sondern er hat die Absicht, in meinem Leben heil zu wirken. Die Bibel. Ist Gott ein Lügner? Ist Gott ein Lügner, dass man ihm sagen kann, du sagst etwas, aber es ist gar nicht die Wahrheit? Nein. Gott kann nicht lügen. Wir sind Lügner. Jeder einzelne von uns ist ein Lügner. Er kann nicht lügen. Mein kleines Leben, meine Erfahrungen, die ich in der vergangenen Woche gemacht habe, passe vollkommen zu dem Plan und zu dem Ratschluss Gottes. Wenn ihr sagt, stimmt nicht, dann müsst ihr mit Gott streiten und ihr werdet den Kürzeren ziehen. Ihr werdet nicht glücklich werden, wenn ihr mit Gott streitet. Ihr werdet ihn nicht vor Gericht ziehen können, aber ihr werdet einmal vor ihm erscheinen müssen und Rede und Antwort stehen. Also wenn ich diesen Ratschluss des Herrn, er plant sein Reich, er macht sich Gedanken über sein Reich, er macht Gedanken sich über die Kinder seines Reiches, er macht sich Gedanken über alle Menschen auf dieser Erde, sie müssen alle ihm zur Verherrlichung dienen. Und das werden sie auch, sie werden alle am Ende, auch die, die gar nicht an ihn geglaubt haben, trotzdem auf ihm auf die Knie gehen und ihn anbeten müssen. Auch wenn sie am Ende verloren werden, die nicht an ihn geglaubt haben. Sie werden am Ende ihm die Ehre geben müssen. Sein Ratschluss bleibt bestehen. Unser Ratschluss bleibt nicht bestehen. Deswegen gibt es nichts Besseres für mich, für mein kleines Leben, für mein kleines Herz, dass ich mich in die Hände Jesu Christi lege. Und dass ich sage, danke Herr, dass alles, was du willst, wirklich auch geschieht. Er plant. Aber er plant nicht nur, sondern er erwählt und beruft auch. Er steuert in diesem Leben die Geschehnisse. Das haben wir ja hier gelesen in unserem Text. Also da ist jemand, der nun auch aktiv eingreift und der das Geschehen so auch zum Ziel führt, wie er es möchte. Er beruft den Elisa. Manch eine Gemeinde fragt sich dann immer wieder, wenn sie so ihren Weg mit dem Herrn gehe, wie geht es überhaupt weiter? Die nächste Generation. Wie vermag der Herr uns als Gemeinde zu erhalten und zu bewahren? Ganz einfach. Der Herr hat sich seiner Gemeinde angenommen. Und er hat sie zu aller Zeit geleitet und geführt. Und wenn dann auch, so wie hier der Elia eben sein Dienst getan hat, dann hat sich der Herr schon darüber Gedanken gemacht. Wer als nächstes folgt und dann anstatt von Elia als Prophet dienen wird. Das möchte ich alle denen sagen, die ein Anliegen für die Gemeinde haben und die auch nicht nur für unsere, sondern allgemein für die Gemeinde ein Anliegen haben und die sich darüber Gedanken machen. Es gibt wirklich viele Kinder Gottes, die sich dann überlegen, wie geht überhaupt alles weiter in unserer kleinen Gemeinde, in der Gemeinde hier im Hohenlohekreis. Die lieben den Herrn Jesus und sein Haus, weil der Herr Jesus sein Haus liebt, seine Gemeinde liebt und für sie sein Blut vergossen hat. Denen darf ich sagen, ihr müsst euch deswegen keine Sorge machen in dem Sinn, dass ihr Angst habt und sagt, es wird alles untergehen. Ich sehe gar nicht, dass irgendetwas geschehen kann, wie es auch weiter laufen kann. Manchmal hat man genau so einen Eindruck. Aber der Herr, der damals zur Zeit des Elia den Elisa berufen hat, der wird auch heute immer wieder Mitarbeiter berufen, dass sie ihn bedienen. Er kümmert sich um sein Werk. Er wählt, er beruft und er bewegt auch. Was wäre das schon, wenn es ganz allein so wäre, dass Gott nun irgendwie Pläne macht, dass er so sich Dinge überlegt, ohne dass etwas geschieht. Aber er kann es auch geschehen lassen. Er bewegt den Elia zu dem Elisa hin. Das habt ihr doch hier gelesen. Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Schaphats. Er kann bewegen. Er kann mein Herz bewegen. Er kann dein Herz bewegen. Zu tun, was er möchte. Das kann er wirklich. Und dadurch erhält er sein Reich. Was wäre für mich das größte Unglück und was wäre für euch, die ihr den Herrn Jesus kennt, das größte Unglück? Dass wir Jesus gar nicht mehr folgen können. Dass wir nicht mehr glauben können. Dass wir nicht mehr auch in der Bibel lesen. Dass wir nicht mehr beten. Dass wir im Grunde genommen gar kein Interesse an den Herrn Jesus haben. Dass wir eigentlich gar keine Lust habe, Christ zu sein. Warum soll ich denn Christ sein? Der Welt geht es doch viel besser. Die feiern ihre Feste, die haben alles Mögliche, was man so auch genießen darf. Warum soll ich denn ein Christ sein? Wäre das nicht unendlich schrecklich, wenn es uns so ergehen würde? Wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, Jesus zu folgen, an ihn zu glauben, mich an ihm zu erfreuen? Wenn er nicht mehr mein Licht wäre, wenn er nicht mehr meine Speise wäre, wenn er nicht mehr mein Weg wäre. Er bewegt. Er ist es, der jeden Morgen mein Herz weckt, dass ich auf ihn höre, wie ein Jünger hört. Er ist es, der mich erinnert, auf seine Wege zu gehen. Er ist es, der seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat, dass ich ihn selber lieben kann. Ich kann es von mir aus nicht. Und ihr könnt es auch nicht. Wir können uns lieben, das ist das Natürliche. Wir sind uns die Nächste. Uns zu lieben. Also dieser Egoismus, der steckt durch die Sünde in unserem eigenen Herzen drin, Jesus Christus zu lieben und für ihn unser Leben dahin zu geben, das können wir nicht. Wir haben keine Bewegung dazu in unserem eigenen Herzen. Wenn jetzt also die Geschwister in Indonesien dort mit ihrem kleinen Kind leben und dorthin gezogen sind, das konnte sie nur, weil Jesus Christus sie dazu bewegt hat. Und auch du und ich, wir können gar nicht anders. Aber weil er bewegt, weil er den Elia dahin bringt, zu dem Elisa zu gehen, und weil er wirklich auch hingeht, der Elia zu dem Elisa, und ihn findet, aus dem Grund darf ich Hoffnung haben. Er macht Pläne, er erwählt und beruft, er bewegt. Und er führt dann auch, dass ich den Weg finden kann. Das ist hier beschrieben. Und er ging von dort hinweg und fand Elisa. Manch ein Mensch, der ist ganz sauer darüber und ärgert sich darüber, dass er gar nicht finden kann, was er sucht. Er sucht die ganze Zeit in seinem Leben irgendetwas, aber er findet es nicht. Er möchte es gerne finden, aber er findet es nicht. Er möchte gerne ein Ziel erreichen, kann es aber gar nicht erreichen. Vielleicht geht es dir ja so in kleiner, in der vergangenen Woche. Du hast was wollen, hast aber nicht erreichen können. Du hast was gesucht, hast aber nicht finden können. Wenn ich mit Jesus meinen Weg gehe, werde ich immer finden, wozu er mich auch bestimmt hat, dass ich es finden soll, dass ich den Weg gehen soll. Die Rechnung Gottes geht wunderbar auf. Das ist auch so eine Lehre, die ganz praktisch für mein eigenes Leben ist, wie alle Lehre praktisch für mein eigenes Leben ist. Es heißt im Epheserbrief im Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, das sind jetzt Kinder Gottes, Wiedergeborene gemeint. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Die Werke, die Gott für uns bereitet hat, die sind Werke und auch Wege, in denen wir wandeln können, die wir finden können. Das ist der Unterschied zu der Welt. Die Welt findet nie das Ziel. Sie lehnt Jesus Christus als den Weg ab. Sie lehnt Jesus Christus als das Licht ab. Und so wandeln sie in der Finsternis. Sie stoßen sich dauernd. Sie verletzen sich gegenseitig. Sie geben sich immer nur gegenseitig die Schuld. Sie können gar nicht vergeben. Sie können gar nicht lieben. Es ist vorbei. Es ist aus. Sie finden gar nichts. Sie sind auch nicht zufrieden. Sie können auch nicht dankbar sein. Sie können eigentlich viel mehr nur immer gegen etwas sein. Was für ein Segen ist es doch, durch den Herrn Jesus Christus den Weg finden zu dürfen, den ich gehen soll. Elia fand Elisa. Ich habe viele Jahre ohne Jesus gelebt. Und ich habe meinen Weg nicht gefunden. Als Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, hat er mir gezeigt, wie man leben kann. Und nun darf ich durch den Herrn Jesus Christus meinen Weg gehen und darf finden, was er auf meinen Weg gelegt hat. Werke, die er vorbereitet hat. Wege, die er vorbereitet hat. Das ist etwas, wo wirklich außergewöhnlich ist. Es zeigt seine Liebe. Glaubt ihr daran? Das ist ja nur eine Sache, das zu hören. Aber daran zu glauben, ist nochmal was ganz anderes. Glaubt ihr, dass eure Wege vorbereitete Wege sind? Dann müsst ihr auch die vergangene Woche da einordnen. Oder ihr habt das Problem, dass ihr eben, ja, dann sagt, also, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Können wir auch. Natürlich, das können wir auch. Wir können Gott gegenüber uns hinstellen und können sagen, Gott, du hast einen Fehler gemacht. Aber ich habe das noch nie erfahren und die Bibel bezeugt mir es auch nicht, dass Gott einen Fehler macht. So bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, alles, was ich erlebe und erfahre auf meinem kleinen Weg, den ich gehe, es muss schon auch seine Richtigkeit haben. Ich sollte das in der vergangenen Woche finden. Und es hat einen Sinn und einen Zweck für mich, welchen ich jetzt vielleicht noch nicht verstehen kann, der aber da ist. Vorbereitete Wege. Nur so kann ich umgehen mit meinem Weg. Mit dem schönen und mit dem weniger schönen Weg. Anders bleibt nur Verzweiflung. Anders bleibt nur im Grunde genommen die Tyrannei. Ich erhebe mich gegen jeden. Jeder hat Schuld, der und der und der. Aber ich nicht, weil ich bin ja gerecht und ich bin ja jemand, der voller Überblick hat. Wenn alle nur so leben würden, wie ich denke, wäre alles gut. So denken leider sehr viele auf dieser Welt. Wir können froh sein, dass Gott es nie zugelassen hat, dass der Mensch regiert. Und alles auf dieser Erde so geschieht, wie er es denkt. Sondern dass er immer regiert hat und weiter regieren wird und weiter planen wird und weiter leiden und führen wird und weiter seine Kinder finden lassen wird. Er liebt sein Werk. Er sagt es, und das möchte ich uns auch hier noch mitgeben, als ein Vers, Psalm 87, Vers 2, dass ihr es für euch lernt anzuwenden. nun auch wieder in euren Alltag mit einzubinden. Psalm 87, Vers 2, da heißt es ab Vers 1 von Zion: Er hat sie gegründet auf heiligen Bergen. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Er liebt seine Gemeinde, er liebt Zion, er liebt sein Werk. Das ist wirklich so. Im Epheser Kapitel 2, Vers 4, das auch noch, damit ihr das also auch hören könnt und mitnehmen könnt. Und das hat alles mit dem Elia und seinem Weg zu tun, mit dem Fortführen auch des Werkes Gottes in dieser Zeit. Epheser 2, Vers 4, da steht: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Der Elia musste auf seinem Weg, als er zu dem Elisa ging und diese Berufung Gottes auch für sich dann ausführte, das auch vor Augen habe, die Liebe des himmlischen Vaters und des Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes, des Heiligen Geistes, die Liebe des dreieinigen Gottes. Habt ihr diese Liebe Gottes vor Augen für euch? Ihr zu Jesus Christus gehört und zu dem möchte ich jetzt zuallererst mal hier reden, dann dürft ihr das in einer ganz besonderen Weise wissen, dass der himmlische Vater euch liebt, dass der Herr Jesus Christus aus seiner Liebe zu euch Kreuz eure Sünde getragen hat und den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. Es gibt kein größeres Anzeichen für seine Liebe als die, die er am Kreuz demonstriert hat. Er war bereit, dieses ewige Verderben, das ich eigentlich bekommen sollte, auf sich zu nehmen. Und dies zu erleiden: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können auf unserem Weg, den wir gehen, so ist vielleicht in Elia zum Teil auch gegangen, auf seinem Weg, vergesse oder auch ganz so in den Hintergrund rücken lasse, dass Gott uns liebt. Geht es dir vielleicht gerade so? Ist es denn denkbar, dass du auf deinem Weg im Augenblick die Liebe des Herrn gar nicht mehr vor Augen hast? Dass du sie nicht mehr wahrnimmst, dass du nur sagst, also ich lag jetzt unter dem Ginsterbusch, ich bin in einer großen Krise und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Weg weiter schaffen werde. Vielleicht ging es dem Elia genauso. Vielleicht war sein Weg, diese lange Strecke, über 100 Kilometer, ich habe es nicht genau nachgemessen, aber eine lange, lange Strecke von Horeb hin bis Abel Mechola, vielleicht ging es ihm auf den Weg so, dass er sagte, was macht es überhaupt für den Sinn, dass ich diesen langen, mühsamen Weg jetzt gehe? Ein ganz langer Weg. Anstrengend ist der Weg. Und jetzt soll ich da diesen Elisa finden. Ich weiß nicht, ob er so gedacht hat, aber es ist durchaus denkbar. Manches Mal kommt es mir so vor: Mein Weg ist so ein langer und anstrengender Weg vom Horeb bis zu diesem Ort, wo der Elisa eben auch wohnte. Ein ganz langer Weg. Was macht ihr eigentlich morgens? Wisst ihr, was ich meine? Ihr macht eure Rollläder hoch. Also die meisten machen nachts die Rollläder runter. Wenn ihr nicht in eurem Herzen die Rollläder hoch macht, Liebe Jesu Christi in eure Herzen fluten lasst, dann ist es für euch nicht möglich, den Weg zu gehen, den der Herr für euch bestimmt hat. Wenn ihr nicht als Bettler immer wieder morgens zum Herrn Jesus kommt und sagt: Herr Jesus, zeige mir neu deine Liebe. dann aber auch das Buch, wo die Liebe Gottes geoffenbart wird, in die Hand nimmt, dann gibt es für euch keinen Trost in dieser Welt. Es gibt keinen anderen Trost. Euch vermag niemand zu trösten, wenn ihr den Gott alles Trostes abnimmt. Schlage die Bibel zu und du wirst keinen Trost mehr haben. Du kannst ihn überall suchen. Egal. Du kannst jeden Stein umwenden. Du wirst ihn nicht tun. Wenn du den Gott alles Trostes, wenn du ihn nicht liebst. Der Herr und seine Liebe zu seinen Kindern ist so groß, so wunderschön, diese Liebe zu erfahren. Und er will uns helfen, sie auch zu verstehen und sie zu erkennen. Aber ich möchte eine Sache, was den Herrn betrifft und sein Werk betrifft, hier loswerden. Dann kommen wir ganz kurz noch zu der Elia, zu den ganzen Sachen, weil ich nicht glaube, dass wir es ganz schaffen, aber trotzdem. Wenn ich jetzt euch fragen würde, die Geschichte, die sie im Augenblick beim Elia so vor sich geht, sich entwickelt. Ist das eine Heldengeschichte? Sie war vielleicht am Berg Karmel eine Heldengeschichte. Aber jetzt, als er nun durch diese große Krise auch gegangen ist, scheint es gar keine Heldengeschichte mehr zu sein. Und der Sieg scheint unendlich weit zu, ja, entfernt zu liegen. Gibt es für den Elia nochmal so etwas wie ein Sieg? Gibt es für den Elia noch einmal so etwas wie, ich überwinde, ich gehe voran, ich bin erfolgreich, ich siege. Gibt es für dich noch ein Sieg? Gibt es für mich noch ein Sieg? Ich wollte mir kurz ein paar Minuten noch folgen, damit ich euch das zeigen kann, wie vor den Elia es möglich war, nicht nur die Liebe Gottes auch zu erfahren, sondern eben auch möglich war, einen Sieg für sein Leben zu planen. Für seinen Dienst. Für seine Aufgabe. Das heißt einmal im Psalm 98, Vers 1 in folgender Weise. Immer wieder ist es die Bibel, die uns hilft, dass wir unser Leben besser verstehen und dass wir auch mitten in der größten Nöte doch den Sieg festhalten, den Gott uns geben möchte. Psalm 98 heißt es im ersten Vers in folgender Weise, Psalm 98, Vers 1. Sing dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan, seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Ich lese es nochmal. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Bezieht sich von der damaligen Zeit her auf das, was schon vergangen war für das Volk Gottes. Es wurde herausgeführt aus der Gefangenschaft durch das Passahlamm. Aber es bezieht sich auch auf die Zukunft hin ausgerichtet, auf das Werk Jesu Christi am Kreuz, wo er über Wunder hat, wo er gesiegt hat. Und jetzt soll er die Kinder Gottes diesen Sieg für sich festhalten. Sagst du zu mir, Moment mal, ich habe noch gar keinen Sieg. Mein Leib wird alles immer schlechter. In meiner Seele habe ich so ganz arg viel zu kämpfen. Wie kann ich denn jetzt für mich persönlich einen Sieg haben? Wie kann ich, wenn ich jetzt der Elia bin und diesen Weg gehe, diesen lange, schwere Weg, noch von einem Sieg reden? Die Frage ist jetzt, die Frage möchte ich dir stellen und die muss ich mir stellen auch. Was ist eigentlich mein Sieg? Was ist dein Sieg? Was ist Erfolg? Ist Erfolg, viel Geld zu verdienen? Ist das der Sieg? Ja, dann sind alle Milliardäre Sieger. Alle, die arm sind, sind Verlierer. Aber die Bibel erklärt mir, dass es gar nicht der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil. Viele damals Arme wurden durch den Herrn Jesus reich gemacht. Sieg hat nicht etwas zu tun unbedingt mit meiner Stellung hier auf dieser Erde. Wenn du jetzt von deiner Seite aus sagst, ich bin ein Knecht, es waren im Neuen Testament ganz arg viele Christen in Rom, sie waren Knechte. Sie waren Sklaven, sie waren Hausangestellte, die gar kein Recht hatten und die fortwährend auch drangsaliert werden konnten. Wenn du jetzt von deiner Seite aus sagst, das ist mein Sieg, dass ich endlich mal den anderen sagen kann, wie man lebt, wie man arbeitet, dass ich Chef bin, muss ich dir sagen, nein, das ist kein Sieg. Das ist absolut gar kein Sieg. Frag mal die Große, die Tausende und Abertausende von Menschen also Befehle geben können, als Firmenchefs, als Regierende, ob sie deswegen glücklich sind. Das ist kein Sieg. Aber was ist eigentlich dann der Sieg? Ist der, was der größte Sieg ist? Dass ich befreit werde von mir. Der gewinnt sein Leben, der ist verliert. Und dieser Sieg kommt durch den Herrn Jesus Christus und sein Werk am Kreuz auf Golgatha zu mir. Einmal bin ich ein Elia, der auf seinen Weg geht und sagt, was ich tue, macht unwahrscheinlich viel Sinn, weil ich für Jesus Christus lebe. Mein Weg ist zwar ein schwerer und manches verstehe ich nicht, aber der Herr Jesus hat ihn für mich vorbereitet, dass ich auf ihn gehen kann. Und ich werde auf diesen Weg überwinden, weil der Herr Jesus Christus mich zum Sieger gemacht hat. Und ich überwinde weit durch den. Wo steht es? Im Römerbuch steht es, ja. Durch den, der mich geliebt hat, der sich für mich dahingegeben hat, durch den überwinden. Durch den himmlischen Vater, durch den Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Sieger! Wenn du dich nicht als Sieger fühlst, als Kind Gottes, dann nicht aus dem Grund, weil du es nicht bist, sondern aus dem Grund, weil vielleicht die Lüge dieser Welt die Wahrheit der Bibel verdrängt. Und du sagst, ja Moment mal, mir geht es doch so schlecht, verdient so schlecht, ich werde so schlecht behandelt. Das war nie der Sieg, den der Herr Jesus dir geben wollte. Paulus sagt nie im Neuen Testament, ihr Sklave, ihr müsst jetzt einen Aufstand machen, damit ihr frei kommt. Sagt er nicht. Sieg aber wir in dem Herrn Jesus Christus. Jemand in Christus ist ja eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, ich will alles neu machen. Das ist unser Sieg. Vergebung unserer Sünde. Versöhnung. Das ist mein Sieg. Also guck nicht auf dein Bankkonto, guck nicht auf deine Kleidung, guck nicht auf irgendetwas anderes, was du vielleicht irgendwo sonst hast. Guck nicht auf diese Dinge, sondern schau auf den Herrn Jesus Christus. Und dann kannst du als armer Bettler wie Lazarus, der vor dem Haus des reichen Mannes saß und keine Hilfe in dieser, also von den anderen alle bekommen hat. Die Hunde haben seine Wunde abgeschleppt. Dann kannst du als armer Lazarus reicher sein als der Reiche, der gegenüber lebte, in seinem Schloss, in seinem Palast, und der aber am Ende verloren ging. Also Reichtum, Armut, Sieg, Niederlage. Bist du auf der Seite Jesu, bist du auf der Seite des Siegers. Das muss ich im Glauben immer wieder ergreifen und erfassen. Sonst kann es vorkommen, dass ich mich bedauere. Unendlich bedauere, wie schlecht geht es mir. Wie schwierig habe ich es in meinem eigenen Leben. Ich möchte das und das und das, damit ich glücklich sein kann. Ich möchte das und das und das, damit ich Sieg haben kann. Nein, der Sieg ist mir in Jesus Christus jetzt schon gegeben. Jesus muss mir nicht mehr geben. In Jesus habe ich den Sieg. In Jesus Christus habe ich überwunden Tod und Teufel. In Jesus Christus bin ich ein Sieger. So darf der Elia von sich aus denken. Nun, ganz kurz möchte ich aber auch noch darauf eingehe, nicht lange, dass nicht nur Gott sich um sein Werk kümmert. Und ich hoffe, dass ich euch das klar machen konnte. Er plant, er erwählt, er beruft, er bewegt, er führt, er liebt sein Werk, er erhält es und führt es zum Sieg, sein Werk. Sondern es kümmert sich auch der Elia. Es kümmert sich auch der Elia selbst um dieses Werk. Er geht, er findet, er wirft seinen Mantel, er hilft dem Elisa. Gottes Werk ist eines, was er auch ganz allein tun könnte, wenn er es wollte. Er bräuchte keine Mitarbeiter. Aber er möchte Mitarbeiter haben. Und nun soll das Werk weiter vorangehen. Es kommt ein neuer Prophet und der Elia soll nun diesen Propheten berufen. Und dazu muss er gehen, dazu muss er finden, dazu muss er seinen Mantel über den Elisa werfen und dazu muss er bereit sein, für den Elisa ein Mentor zu sein, ein Lehrer, jemand, der mit ihm das Leben teilt. Jemand, der väterlich wie mütterlich für ihn da ist. Paulus sagt es in 1. Thessalonicher 2, dass er wie ein Vater und wie eine Mutter für die Gemeinde in Thessalonich auch da war. Als Gemeinde können wir auch sagen, wir sind reformiert. Gott macht alles. Gott rettet, Gott beruft, Gott also ist der Souveräne. Gott wird auch unseren Weihnachtsmarktstand aufbauen. Kommt deswegen extra und macht es. Manche denken das wirklich. Nein, wir müssen ihn aufbauen. Gott steht am Büchertisch. Nein, wir stehen am Büchertisch. Gott singt im Krankenhaus. Ja, tut er, aber durch uns, durch unsere Stimme singt er im Krankenhaus. Gott ist derjenige, der an dem Ort, an dem ich lebe, auch natürlich die Menschen erreichen kann durch sein Wort. Aber er will es durch uns machen. Du bist der Bote am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Das Licht, welches leuchten soll, welches nun auch für die andere da sein soll. Durch uns geschieht dieses Werk. Gott hätte auch allein nach China gehen sollen können, aber er hat Hudson Taylor berufen und manche andere, die nach China gingen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Es ist also nicht für uns angeraten zu sagen, wir sind wirklich mit einer guten Lehre versehen und wir glauben an einen souveränen Gott und jetzt müssen wir im Grunde genommen nur warten. Dann kommen da die Menschen herein und wir werden bald also hunderte von Menschen haben, die nun auch quasi sich treffen, um Gottes Wort zu hören und ihm dienen zu wollen. Nein, er hat uns aus dem Grund errettet, damit wir hingehen. Geht hin, verkündigt das Evangelium, sagt das seine Jünger. Lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Habt ihr, wenn ihr länger als 10 Jahre den Herrn Jesus Christus kennt, einen Elisa an eurer Seite, den ihr als Beter begleitet, für den ihr auch Zeit euch nehmt, um ihn zu besuchen, um mit ihm in der Bibel zu lesen, um ihn anzuleiten, um ihn auch an die Hand zu nehmen? Das ist unser Auftrag. Wenn ihr längere Zeit den Herrn kennt, seid ihr diejenige, die Verantwortung tragt für die nächste Generation. Die sie zu sich nehme, die sie selber auch dann anleite und auch mit ihnen gemeinsam bete, gemeinsam dem Herrn diene, wie Elia und Elisa es getan haben. Das ist das Problem heute von vielen Christen und vielen Gemeinden, dass sie auf der einen Seite wachsen wollen, auf der anderen Seite aber gar nicht sich die Zeit nehmen wollen, ihr Leben anderen hinzugeben. Das geht nicht. Gott kümmert sich um sein Werk. Aber Gott kümmert sich um sein Werk durch uns. Durch die er errettet hat. Gott hat die Jünger errettet, hat sie zu Aposteln berufen und hat sie hinausgesandt. Sie haben ihr Leben gelassen. Dort in der Mission. Und daraus, Apostelgeschichte, ist viel Frucht entstanden. Es wird nicht einfacher für uns sein. Es kostet unwahrscheinlich viel auch an Kraft. Es ist so, dass man bereit sein muss zu leiden dafür. Lest also diese Briefe des Neuen Testamentes, wenn der Paulus es davon also berichtet und erzählt, wie er im Dienst für den Herrn Jesus auch gelitten hat. Wollen wir leiden? Manchmal sagen wir dann für uns, Moment mal, ich selber leide doch schon alleine für mich genügend. Ich kann doch gar nicht noch das Leid eines anderen auf mich nehmen, die Last eines anderen. Der Elia sagt in diesem Augenblick, Moment mal, ich bin gerade noch unter dem Ginsterstrauch gelegen und wollte sterben. Ich kann mich doch nicht um den Elisa kümmern. Herr, kümmer du dich um den Elisa. Deine Aufgabe. Du hast ihn geschaffen. Du hast ihn berufen. Ich habe ihn nicht berufen. Nun, wenn wir so uns verhalten würden, würde es kein Elisa geben. Ja? Kann der Herr dir jemand an die Seite geben und dir sagen, du, ich möchte ihn dir aufs Herz legen. Ich möchte, dass du dir für ihn Zeit nimmst. Du sagst, Moment, ich habe doch Familie, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit, ich habe Beruf, es geht nicht. Was glaubt ihr, wie viele das heute sagen? Was glaubt ihr, wie schwer es für den Herrn ist, Arbeiter in die Ernte zu senden? Menschen da, die Anleitung brauchen. Menschen hier bei uns in der Gemeinde, junge Menschen. Werde sie eingeladen? Habt ihr all die jungen Menschen für euch schon eingeladen? Seid ihr ihnen nachgegangen? Lebt ihr mit ihnen? Habt ihr sie vor Herzen, vor eure Augen? Das ist unsere Aufgabe als Ältere. Sonst können wir nicht von unserer Seite uns hinstellen und sagen, Moment mal, hier passiert ja nichts in der Gemeinde. Wir sind es, die Verantwortung haben. Wir sind die Mitarbeiter, die Gott sich erwählt hat. Wir haben eine Verantwortung für die Jugend. Und wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht haben, dann könnt ihr euch hinhocken und beten die ganze Zeit. Herr, errette unsere Jugend. Wenn du nicht bereit bist, für diese Jugend dein Leben hinzugeben und auch ihnen beizustehen, wird dein Gebet nicht viel helfen. Kannst du weiter beten, weiter und weiter und weiter, fort, fort und fort. Was sie brauchen, ist die Liebe Gottes in ihrem Leben zu erfahren. Durch uns. Dass wir ihnen zeigen, du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist geliebt. Das müssen sie von uns erfahren können. Wenn sie es von uns nicht erfahren können, haben wir versagt als Gemeinde. Und wir keine Zeit für Elisa habe, dann ist es für uns auch schwer zu überleben. Also ist es für uns wichtig, ich muss hier zum Ende kommen, ist es für uns wichtig, dass wir auf diesem Weg weiter vorangehen. Wir können nur leben, wenn wir unser Leben verlieren. Wenn wir es erhalten wollen, dann erkennt ihr den Vers. Dann ist es für uns nicht der Weg, auf dem wir glücklich werden. Also gehen wir doch diese lange Strecke nach Abel-Mecholam. Lassen wir uns doch von dem Herrn Jesus Menschen aufs Herz legen. Dass wir sie ja, lieb haben, mütterlich und väterlich für sie da sind. Und dann lasst uns schauen, was der Herr weiter macht und wie er weiter auch vorangeht. bin davon überzeugt, dass er viele noch Folge hat, die er berufen möchte und in der Dienststelle möchte. Zum Segen für die Gemeinde, zu seiner eigenen Verherrlichung. Aber er möchte es durch uns tun. Der Herr kümmert sich um sein Reich. Und der Herr wird sich auch weiter um uns als Gemeinde kümmern. Aber auch wir sollten uns kümmern. Auch wir sollten ein Anliegen dafür haben. Ich saß jetzt vor ein paar Tagen mit Geschwistern zusammen, die viel Gnade von dem Herrn Jesus erfahren haben. Die sind nicht heute Morgen hier, deswegen kann ich das sagen. Sie gehen immer zum Abendmahl. Dann habe ich zu ihnen gesagt, weißt du, wenn du nur zu dem Herrn Jesus kommst, wenn du was brauchst, aber nicht mehr auch über ihn dir Gedanken machen möchtest und dich erinnern möchtest an sein Erlösungswerk, wunderst du dich, dass er dich gar nicht hört? Dass er dich im Regen stehen lässt? Wunderst du dich darüber? Es ist völlig so. Wenn wir von unserer Seite aus einfach nur zu dem Herrn Jesus kommen und es dann dringend machen, wenn wir Not haben, und dann bete ich und dann habe ich Gebetsanliegen und dann gebe ich das weiter. Aber von unserer Seite die Bibelstunde, die Gebetsstunde, die Gottesdienste nicht besuchen. Oder der Herr kann uns auch ins Angesicht lachen und kann uns sagen, weißt du, ich kann meinen Arm zurückziehen und kann dich spüren lassen, wie es ist, ohne meine Hilfe, ohne meine Gnade. Wenn ihr Kinder Gottes seid, müsst ihr zur Ehre Gottes leben und ihn genießen. Anders könnt ihr nicht glücklich werden. Ein Christ ohne Gemeinde kann nicht glücklich sein, weil er ein Leib, ein Teil, ein Glied des Leibes Jesu Christi ist. Ihr könnt versuchen, bis zum Lebensende euer Glück ohne Gemeinde zu finden, ohne dass ihr in die Gemeinde kommt. Ihr werdet das aber als Kind Gottes nie finden können. Weil er nur an dem Platz, wo Gott euch einfügt in die Gemeinde, nur da eure Erfüllung haben könnt. Und wenn ihr fehlt, dann fehlt ihr der Gemeinde und ihr selber habt dadurch auch eine große Not. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sonst, manchmal wundert sich der Einzelne und sagt, oh, ich bete so viel, ich habe so viele Anliegen, so viele Nöte, mein Herr erhört mich gar nicht. Und mein Herr sagt zu mir, weißt du, ich lade dich ein, dass du auf mich schaust und dich erinnerst an mein Erlösungswerk. Du hast keine Zeit, keine Lust, kein Anliegen. Warum sollte ich dich denn in ganz besonderer Weise in deiner Anliegen, die du hast, auch erhören? Du kommst doch nur zu mir wie zu einem Automat, wo man irgendwas rausholt. Jetzt brauche ich das, Herr, jetzt gib mir das. Ich bin krank, mach mich gesund. Ich habe meine Arbeit verloren, gib mir Arbeit. Ich bin gerade in einem Streit, hol mich aus diesem Streit raus und schenk mir Friede. Glaubt ihr, dass Gott sich so behandeln lässt? Gott ist Gott. Gott hat uns geschaffen, damit wir zu seiner Ehre leben. Dass wir ihn verherrlichen. Und wenn wir nur für uns und unser Leben leben, können wir in keiner Weise glücklich und zufrieden sein. Aus diesem Grund, lasst euch nicht abhalten, ihn aufzusuchen, in der Stille, im Gebet, in der Gemeinde. Und geht euren Weg mit dem Herrn und ihr werdet erleben, dass der Herr von seiner Seite aus euch die Antwort gibt, wie er es in Petrus gemacht hat. Was wird uns zuteil, sagte Petrus zu dem Herrn Jesus, die wir alles verlassen haben. Und der Herr sagt, oh, ihr kriegt hundertfältig hier schon Lohn. Und am Ende das ewige Leben. Und also, da gibt es wirklich gar nichts, was wir von unserer Seite aus entbehren müssten, wenn wir dem Herrn dienen und ihm folgen und sein Haus aufsuchen. Ich weiß, dass manche von euch, das möchte ich am Schluss hier noch sagen, weit weg wohnen. Und bei manchen wird es auch gar nicht möglich sein, dass sie immer da sein können. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber es geht mir um die, die könnten und nicht kommen. Es geht mir um euch junge Leute, die ihr auch zum Teil unter der Woche nicht kommt. Dass ihr kommt, dass ihr mit dabei seid. Dass ihr die Gnade des Herrn Jesus nicht versäumt. dass ihr die Dinge lernt, die ihr braucht, um euer Leben zu leben, zu einem Segen auch für euch und für andere. So, aber jetzt möchte ich noch mit uns gemeinsam beten am Schluss. Ach Herr, wir befinden uns auf dem Weg wie der Elia und wir haben auch schwere Zeiten immer wieder, die wir erleben und durch die wir gehen. Und gerade auch in dieser Weihnachtszeit, in der wir uns jetzt befinden, diese Adventszeit, wo wir an dich und dein Kommen denken sollen und uns freuen sollen darüber, geht es uns manchmal so, dass wir sagen, wir können uns gar nicht freuen, weil so viel in unserem Leben ja auch durcheinander ist. Vergib uns, Herr, dass wir noch gar nicht gelernt haben, aus dem Glaube zu leben, wie wir aus dem Glaube leben sollten. Du darfst uns Dinge geben, aber du darfst uns nicht Dinge nehmen. Wir haben es noch nicht gelernt, wie der Hiob zu sagen, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wir wollen immer mehr und wir wollen, dass du nicht nur uns hörst, sondern uns sofort erhörst. Eigentlich, Herr, wollen wir ganz oft selber Herr sein. Und du sollst uns dienen und nicht andersrum. Vergib uns, Herr, dass unsere Gesinnung, auch meine Gesinnung, ganz oft genau solch eine ist. O Herr, wir stütze uns auf dich und wir suchen dich und bitte dich, erbarm dich über uns, dass wir auf unserem Weg weiter vorangehen können, wie der Elia. Du bist unsere ganze Hoffnung, weil du einen Plan hast, weil du einen Weg hast, weil du Kraft hast, weil du bewegen kannst, weil du uns den Sieg schenken kannst, weil du uns deine Liebe ganz neu auch zeigen kannst. Herr, wir werfen uns auf dich. Wir haben gar nichts, was wir bringen können. Wir haben nur unser eigenes Versagen. Aber wir wollen uns an dich festklammern. Und wir wollen dir danken, dass du uns, wie du den Elia auch geführt hast, führen wirst. Wir wollen dir danken, dass du uns auch bewegen wirst und uns nicht im Stich lässt. Du hast noch nie irgendeins von deinen Kindern im Stich gelassen. Danke, dass wir das wissen dürfen, Herr. Und in deine Hände legen wir uns jetzt auch für den weiteren Tag und befehlen uns dir an. Auch für unsere Adventsfeier. Schenke es uns, Herr, dass wir uns freuen können an dir und deinem Kommen und in der Lage sind, alles andere auch einmal zu vergessen und in den Hintergrund zu stellen, damit du wirklich ganz vorne in der Mitte stehen kannst. Ja, wir legen es dir hin und befehlen es dir an. Amen.